Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist wie immer Christian Konrad und mein Gast heute ist Barbara Kopp. Die Mathematikerin und Ingenieurin war viele Jahre tätig in einem großen deutschen Konzern mit Stationen im In- und Ausland. Heute ist Barbara als Speakerin, Coach, Trainerin und Organisationsentwicklerin tätig. Ihre Mission, Menschlichkeit ins Business zu bringen. Und das ist der Grund, warum sie heute hier ist, weil das hat, glaube ich, ganz viel mit magnetischer Unternehmenskultur zu tun. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Christian.
Ich habe bei der Recherche für unser Gespräch gesehen oder bin darauf gestoßen, dass du einmal 3 Monate in Japan gelebt und auch gearbeitet hast. Was war das Prägendste, das du aus der Erfahrung in diesem für uns ganz fernen Land mitgenommen hast?
Ja, also wenn ich zurückblicke, es war eine total spannende Zeit. Ich glaube, was ich wirklich mitgenommen habe, wie deutsch ich doch bin, wo ich immer dachte, ich bin ja so offen und doch so anders und hat mich davor auch vielleicht, also ich war Ende 20, hat mich quasi mit der deutschen Kultur wie Weihnachten oder sowas nicht so wirklich identifizieren können. Und da habe ich aber doch gemerkt, also wie ähnlich wir uns hier alle sind und wie anders das ist, wenn ich in einem anderen Kulturkreis bin. Also zum Beispiel war ich dort immer die Challenger. You are really a Challenger. Und ich habe einfach nur zum Beispiel Dinge gemacht, wie ich bin zum Chef gegangen und habe gesagt, ich weiß nicht, können wir das vielleicht irgendwie anders machen? Also das war dort ein riesen Affront, was mir überhaupt nicht bewusst war, wenn ich Dinge anspreche, wo ich denke, was vielleicht nicht so funktioniert. Oder wenn ich am Freitagmittag mir überlegt habe, ach, am Wochenende schaue ich mir diesen Tempel an oder jenen Tempelanlage an. Und wo ich einfach losgefahren wäre. Und für die japanischen Kollegen war das ein... Also sie haben so gefragt, was machst du am Freitag? Ich so, ach ja, ich gehe wahrscheinlich dorthin. Und dann hast du so einen panischen Gesichtsausdruck gesehen und dann sind sie los, hast nichts mehr gehört. Und dann eine Stunde später kamen sie wieder und haben mir einen Plan hingelegt, wo ich hinfahren muss, wie ich umsteigen kann, wo die Toiletten sind, wie ich dort Eintritt bezahlen kann, haben oft das Ticket schon gekauft. Und also wo klar war, wo ich einfach so ein ganz anderes Herangehen an alles habe und was mir davor nicht bewusst war, wie, wenn man es weltweit betrachtet, wie unterschiedlich da einfach diese Kulturen ticken und wie unterschiedlich die Menschen sind, aber auch diese Kollektive sind. Ja, und habe da wieder ganz viel mehr Zufriedenheit mit unserem Kulturkreis auch gefunden, wo ich dachte, ja gut, so sind wir und das ist, finde ich, auch einfach gut. Und dann darf ich natürlich trotzdem meine Dinge anders machen, wie wir es hier
machen. Ja, cool. Ja, ich glaube, diese Verschiedenheit, das ist diese Unterschiedlichkeit ist auch super wichtig im Kontext von, wie Menschen zusammenarbeiten, oder?
Ja, definitiv. Also das merken wir ja immer wieder. Also man hat Menschen, die einen eher ein bisschen nerven. Man hat Menschen, mit denen man gut, super gut auskommen kann. Und da ist es ja ähnlich. Also das sind dann einfach Menschentypen, die anders reagieren, wie ich es tun würde. Und es irritiert mich im ersten Moment. Und genauso habe ich dort natürlich ganz viel irritiert. Indem ich zum Beispiel meine Tasche auf den Boden gestellt habe, obwohl man das dort überhaupt nicht macht oder mich nicht in die Reihe angestellt habe, irgendwie, weil, also so, und das habe ich irritiert und vermutlich auch getriggert, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und genauso ist es aber hier im Kleinen, also wo mich Menschen vielleicht triggern oder ich bei jemand anderem etwas auslöse, weil ich einfach anders bin.
Ja, ich glaube, das ist ganz spannend mit den Triggern, ne? Also die Trigger sagen ja auch immer viel über uns selber. Wenn wir irgendwo durch irgendwas getriggert werden, dann ist eine gute Reaktion, dann erstmal zu innezuhalten und sagen, was hat das eigentlich in mir ausgelöst und warum hat das etwas in mir ausgelöst? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu deiner Positionierung. Also wenn man auf deine Webseite geht, dann sieht man, dass unter deinem Namen Menschlichkeit im Business steht. Und das, was du jetzt, was du jetzt eben mit den Trägern gesagt hast, das hat ja auch was mit, man redet ja auch von Menscheln, ne? Also es
Menschen.
menschelt doch ein bisschen in dem, das scheint etwas zu sein, was wir irgendwie alle haben. Wenn du in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, was Menschlichkeit im Business bedeutet, wie würdest du dein Thema beschreiben?
Oh, das ist dieser schwierige Elevator-Pitch in zwei Sätzen. Ich versuche mich kurz zu halten. Also, Menschlichkeit im Business bedeutet für mich erstmal, was es nicht bedeutet, ist Friede, Freude, Eierkuchen. Also, es heißt nicht, dass es keine Konflikte mehr gibt. Es heißt nicht, dass hier nur noch rosa Wolken- und Glitzerstaub im Unternehmen ist, sondern dass wir alle genau der Mensch sein können, der wir sind. Das heißt, wir müssen uns nicht verbiegen, wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen uns nicht anpassen, sondern wir kennen unsere Stärken, wir wissen, was wir wirklich wollen, an welcher Platz der richtige für mich ist. Und das Unternehmen bietet mir auch die Möglichkeit, es leben zu dürfen. Ja.
Also letzten Endes heißt das, ich übersetze das mal in meine Worte, jeder ist angenommen, so wie er ist, in seiner Individualität und findet in dem Kontext des Unternehmens, in seinem Team, mit seinen Kolleginnen und Kollegen, in der Organisation einen Platz, wo er diese Individualität leben kann.
Ja, genau. Und dazu gehört natürlich ganz viel, dass ich erstmal weiß, wer ich bin. Also viel über mich weiß und gleichzeitig aber eben auch, dass das Unternehmen bereit ist, das auch zuzulassen. Und vertraut ist, dass es sich dann fügen wird. Also dass dann, es ist ja immer so diese Angst, naja, oh Gott, wenn der jetzt aber in den Bereich geht und diese Aufgabe macht, dann ist ja die ursprüngliche Aufgabe nicht mehr erledigt. Also das heißt, dieses Vertrauen zu haben, dass sich dieser Platz dann auch wieder füllen wird, vielleicht eine gewisse Leere zulassen darf, um dann wieder jemand anderen zu finden, der genau da reinpasst, noch viel besser da reinpasst an diese Position.
Also eigentlich ein anderes Bild als ich habe jetzt hier eine Position, die muss man besetzen, die hat ein bestimmtes Profil und da musst du dich dran anpassen. Also das ist ja eher der klassische Weg, oder in Unternehmen, dass man sagt, ich habe hier so die ganzen Kästchen in meinem Organigramm und da in der Vertriebsposition Key Accounter XY, da brauche ich jemanden, der folgende Kompetenzen hat. Da gibt es Kompetenzprofile und steht mich tot und alles, ne? Und dahinter steckt ja auch immer, naja, der Einzelne ist ersetzbar. Das heißt, für mich hört es sich so an, als wäre das so ein bisschen ein Gegenentwurf zu diesem klassischen Denken. Jeder ist ersetzbar. Es gibt da so bestimmte Kästchen. Ich stelle mir, wenn, oder bei mir ergibt sich so ein bisschen das Bild von einer eher fluiden Situation, ja, dass ich eher gucke, dass der Arbeitsplatz sich an den Menschen anpasst als umgekehrt.
Ja, absolut richtig. Also ich vergleiche es ganz gern. Also in der agilen Arbeitsweise hat man ja dieses Backlog. Das heißt, man hat hier eine Reihe an Aufgaben, die zu bearbeiten sind. Und dann schaut man mit einem Team drauf und im idealen Zustand sieht sich jeder genau diese Aufgabe, auf die er Lust hat und wo er denkt, dass er sie auch gut lösen kann. Also einmal sie tun möchte und aber auch die Kompetenz hat, es zu tun oder sich die Kompetenzen dann holen kann, wenn er noch weiter braucht. Und wenn wir das bildlich übertragen auf ein ganzes Unternehmen, genau, dann schauen wir nicht mehr nach Rollen, die was erfüllen, sondern wir schauen, welche Menschen passen zu uns, zu unserer Kultur, zu unserer Arbeitsweise, zu unseren Werten auch. Und dann habe ich ja auch eben eine Liste an Tätigkeiten, die zu tun sind. Und ich vertraue darauf, dass jeder sich den Besten zieht und auch, dass die Verantwortung da ist, dass nichts runterfällt. Also, dass die wichtigen runterfallen. Da kann ich natürlich schon mal Dinge tun, wo ich jetzt denke, ja, das ist jetzt nicht super in meiner mega Komfortbereich, wo ich mich gut auskenne. Aber jetzt tue ich sie, weil sie zu tun ist, weil wir wirtschaftlich sein wollen, weil wir erfolgreich sein wollen. Und das hat für mich eben viel damit zu tun, dass nachher diese Menschlichkeit gelebt wird, also die Menschen zufrieden sind und gleichzeitig sage ich ja auch, Menschlichkeit rechnet sich, dass es wirtschaftlich ist. Weil natürlich alle Mitarbeitenden daran interessiert sind, dass weiter ihre Gehälter bezahlt werden, dass das Unternehmen erfolgreich ist, weil ich mich damit Ja.
Vielleicht nochmal kurz, bevor wir zu dem Thema sich rechnen kommen, weil das interessiert mich natürlich auch. Was bedeutet oder was für ein Anforderungsprofil haben Unternehmen dann an Mitarbeitende? Also was ich meine ist, du hast eben gesagt, da gibt es dann die Liste. Also ich denke das jetzt mal durch. Ich stelle die Leute ein, die zu mir passen. Selbst wenn ich hundertprozentig sicher bin, ob ich jetzt exakt jetzt schon eine Rolle habe, die jetzt perfekt für sie passt, sondern ich schneidere im Grunde die Rolle maßgeschneidert, beziehungsweise die ergibt sich. Weil auf der anderen Seite steht dann die Liste der Dinge, die zu tun sind, die Projekte, die Aufgaben, die Dinge, die wir tun müssen, damit wir unseren Kunden zufriedenstellen können. Und die werden dann auch, und ich habe das Vertrauen als Unternehmen, dass die dann auch gemacht werden. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Was brauche ich für Leute? Wie müssen, mit was für einem Mindset, mit was für einer Haltung müssen diese Leute dann auch zu mir kommen?
Ist eine gute Frage, weil das ist natürlich schon die Krux, also unser aktuelles Bewerbungssystem, wenn wir auf die Jobbörsen schauen, dann schaue ich ja immer, also ich suche ja eine Rolle. Das heißt, wie werde ich denn dann gefunden, wenn ich keine Rollen mehr ausschreibe, sondern Menschen suche? Und also das langfristige Bild dazu ist, dass ich quasi gar nicht mehr diese Rollen wirklich ausschreibe, sondern dass ich einfach quasi mir klar meine Werte bin und das suche. Ist aber noch nicht so. Das heißt, jetzt im aktuellen Zustand würde ich schon noch weiterhin nach gewissen Rollen suchen, die aber relativ breit beschreiben und natürlich trotzdem in der Anzeige dann auch einen wichtigen Bereich, wie wir ticken und wie wir sind. Also vielleicht zum Beispiel ein früherer Kunde von mir, das sind ganz viele Menschen, die sind sehr, sehr leistungsorientiert und auch sehr, also die sagen von sich selbst, sie haben eine hohe Frustrationsgrenze. Wenn zu denen jetzt jemand kommt und 4 Tage Woche möchte, dann würde das da definitiv nicht passen. Und gleichzeitig darf der oder diejenige sich auch überlegen, ob er in diesem Unternehmen sein möchte. Also wenn ich das davor schon klar habe, dann erspare ich mir das sehr viel. Wenn ich aber jemand bin, der eben gerne Leistung bringt und gemeinsam mit dem Team auch immer wieder über die Grenzen und die Extrameilen geht, dann passe ich da gut rein. Oder eben ein anderes Unternehmen, wo es sehr viel darauf achtet, dass es in der Leichtigkeit funktioniert. Also auch da, aber natürlich die Qualität ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also so, was steckt denn dahinter? Dann suche ich wieder andere Menschen und brauche auch andere Menschen, die hier mit Spaß, mit Freude, mit Power eben die großen Dinge erreichen. Ja.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass das klingt jetzt total neu, aber ich kenne einen, ich will nicht sagen Sprichwort, aber einen Leitsatz eigentlich aus dem Bereich Führung und Recruiting. Und auf Englisch heißt der Recruit for Character, Train for Skill. Also, das ist etwas, von dem ich schon lange, bevor ich über agile Methoden und agile Organisationen gehört habe, der bei mir eine Überzeugung darstellt. Gleichzeitig weiß ich, fällt mir gerade ein, ja, dass das erste Mal, wo ich mich mit Unternehmenskultur beschäftigt habe, das war 1991, also schon ziemlich lange her, bin ich über das Unternehmen Gore gestolpert und die haben gesagt, unsere Unternehmenskultur ist wie eine Amöbe. Die passt sich so an. Na, da habe ich dieses Bild gesehen. Und das ist eigentlich ziemlich genau das, was du auch beschreibst, ganz fluide, keine klaren Strukturen, sondern eher, man orientiert sich einerseits an den Aufgaben, die ich für den Kunden erledigen möchte, und andererseits an den Möglichkeiten, die ich durch die Personen im Team habe. Also finde das sehr spannend, darüber nachzudenken, wie sich das Paradigma hier ändern kann, dass wir wirklich die Leute haben, und das passt sehr gut zu meinem Leitbild der magnetischen Unternehmenskultur, dass ich nämlich die Leute anziehe, die zu mir passen. Und nicht jeder passt zu jedem, und nicht jeder ist, weil er eben so tickt, wie er tickt, ist der oder die Richtige für ein Unternehmen. Und ich muss, glaube ich, wenn ich rekrutiere, ganz andere Schwerpunkte setzen, in dem, wie ich rekrutiere und wie in dem ich den Menschen sehe.
Und vielleicht noch ergänzen, also was du ja gesagt hast, das ist ja nicht zwingend neu. Also diese ganze Diskussion um New Work und Agilität, ja, das ist alles nicht neu. Und im Prinzip geht es ja aber immer wieder darum, was kann ich für mich oder für mein Unternehmen übernehmen, was jetzt gerade passt. Und dann ist es für mich jetzt gerade neu. Und die Ansätze, die hatten wir alles schon. Also alles, was man da ja erzählt, ist ja jetzt nicht, wo man denkt, ach ja, das habe ich ja noch nie gehört, sondern die Kunst ist es ja, das wirklich anzuwenden, im Alltag anzuwenden,
Absolut, absolut.
wirklich leben. Und genau, das sind unsere Herausforderungen, die wir tagtäglich haben.
Absolut.
Ja.
Du sprichst davon, dass sich Menschlichkeit lohnt. Also ich habe TED Talk von dir gesehen, der hatte die Überschrift "Lohnt sich Menschlichkeit?" Und bevor wir nochmal zu der kommerziellen Seite kommen, ist mir da aufgefallen, dass du von Grenzen sprichst, die zwischen Menschen stehen. Wo in Unternehmen erlebst du diese Grenzen besonders stark? Und dann kommen wir zu den betriebswirtschaftlichen.
Ja, sehr gerne. Also diese Grenzen, es gibt verschiedenste Grenzen und gleichzeitig, glaube ich, ist das unsere große Aufgabe in der aktuellen Zeit, sei es gesellschaftlich, sei es in den Unternehmen, sei es bei mir persönlich, egal auf welcher Ebene ich schaue, nicht zwingend die Grenzen zu überwinden, sondern sie abzubauen. Und vielleicht, wenn ich bei mir selbst anfange, also habe ich meine eigenen Grenzen, das, was möglich ist, also meine Denkgrenzen, was ist denn realistisch oder das geht ja sowieso nicht. Gleichzeitig habe ich meine Grenzen zu anderen, also manchmal sind es ja auch eher noch Gräben, wo ich kein Verständnis habe, was der andere denkt, was da passiert, wo ich mich abgrenzen möchte und nie so sein möchte wie das Gegenüber. Und Robert Betz hat hier ja diesen wundervollen Begriff des Arschengels geprägt. Arschengel deswegen, also er tritt mir nun mal als A-Punkt in mein Leben. Ich rege mich darüber auf, sind wir wieder beim Triggern. Wenn ich aber erkenne, was ich dort lernen kann von diesem Arschengel, dann wird er zum Engel und dann habe ich einmal die Grenze zwischen uns abgebaut und meine eigenen Glaubensgrenzen, weil ich dadurch mich ausdehne, mich erweitere, was dazulerne, über meinen Horizont herausgehe und quasi diese Grenze einfach abbaue. Und das ist jetzt im Kleinen. Und gleichzeitig merken wir das eben in den Unternehmen ist es genau dasselbe. Also da sind es auch diese Grenzen zwischen Menschen, Silo-Denken, das haben wir noch nie gemacht, neue Dinge ausprobieren, vielleicht ganz neue Lösungen, sich zu überlegen, innovativ zu sein. Was will denn der Kunde wirklich? Welches Problem lösen wir? Auch da haben wir ja immer Grenzen im Kopf. Die uns das nicht sehen lassen. Also wir sehen nicht, was hinter dieser Mauer ist und was es da noch alles für Möglichkeiten gibt. Und das sind für mich eben, geht es darum, eben diese Grenzen zu überwinden. Und vielleicht noch ergänzend, also am Anfang hat man immer zu mir gesagt, du musst dich spitz positionieren, Unternehmen oder Einzelpersonen. Und ich konnte das nie. Und gleichzeitig merkte ich aber immer mehr, das ist genau dasselbe, ob ich an mir selbst arbeite oder ob ich am System schaue, welche Grenzen gibt es.
Ja, ich glaube, man muss wahrscheinlich beides tun, ne? Also ich nenne das ja Verbindung schaffen. Und Verbindung schaffen heißt immer Grenzen überwinden. Also, und die Verbindung zu sich selbst ist der Startpunkt, um Verbindung zu anderen zu haben. Also da muss ich die Grenzen in mir selbst erstmal überwinden, meine eigenen Vorurteile, meine blinden Flecken, meine Ängste, die ich verstecke oder, ne, mich mit denen konfrontieren und meine Verletzlichkeit und so weiter und so fort, ne? Ja, also da fängt's, glaube ich, an. Und Wenn ich das kann, also wenn ich mich zum Beispiel in meiner eigenen Verletzlichkeit stelle, und die auch bereit bin, zumindest teilweise zu zeigen, als Führungskraft zum Beispiel, dann spricht Brené Brown davon, dass das ihre Definition ist für Mut. Und dieser Mut, der zahlt sich aus, weil der schafft wieder Verbindung, der schafft Vertrauen. Vertrauen als sozusagen eigentlich die Währung für den Level an Verbundenheit, den wir haben. Und Vertrauen ist das, was Grenzen einreißt, ne? Diese
Ja,
Grenzen, die du beschreibst.
definitiv. Also Vertrauen in sich selbst, Vertrauen ins Gegenüber und Vertrauen ins Leben, dass es gut werden wird. Ne? Da sind schon wieder die ganzen verschiedenen Ebenen eigentlich drin.
Ja, cool. Sehr cool.
Ja.
Jetzt kommen wir zum Betriebswirtschaftlichen, weil das finde ich auch sehr spannend. Du bist ja, so nehme ich nehme dich jetzt so gar nicht wahr, aber ich habe es jetzt nachgelesen, ne? Dass du eben Mathematikerin, Ingenieurin bist also, es hast zumindest eine Seite in dir, die Zahlenmensch ist. Oder du
Definitiv.
magst Zahlen und du magst Prozesse und Fakten. Wie überzeugst du den Controller davon, dass sich Menschlichkeit lohnt? Also, wenn du mit dem sprichst, der Finanzer, derjenige, der vielleicht tatsächlich so sehr, sehr sachlich orientiert ist und sagt, komm, pappelapapp, alles Menschlichkeit, wir müssen Geld verdienen.
Genau.
Wie überzeugst du den, mit welchen Argumenten kommst du?
So bitte keine Emotionen, sondern bitte Fakten und Tatsachen. Und das
Genau.
Witzige ist, schön, dass du Controller nennst. Mein Mann ist auch Controller und da haben wir immer wieder diese Diskussion. Ist schön, was du machst, aber rechnet sich's denn, ne? Ich würde gerne mit einem Beispiel antworten. Also lass uns zum Beispiel eine Situation schreiben. Wir sitzen in einer Besprechung, also sind in unserem Unternehmen unterwegs, sitzen in einer Besprechung und du hast irgendwas, du möchtest gern was präsentieren. Und du hast diesen einen Kollegen im Raum sitzen, ich nenne ihn jetzt mal Torben Tobias. Und dieser Torben Tobias ist dein persönlicher Arschengel. Das heißt, der findet deine Fehler, der nervt dich ungemein. Der ist so, wie du nie sein möchtest, also so rücksichtslos, arrogant, egoistisch und genau, und er liebt es eben, andere bloßzustellen. So, jetzt bist du in dieser Besprechung, und erzählst irgendwas über ein tolles Projekt, das dir wirklich am Herzen liegt. Und dann kommt ein Punkt, wo du weißt, ah, da bist du nicht ganz sicher, du hättest dich gern noch weiter vorbereitet, hattest aber keine Zeit mehr und bist jetzt einfach da so ein bisschen blank. Torben Tobias merkt es sofort und grätscht ein, stell dich bloß, ihr diskutiert die ganze Stunde, wo die Besprechung angesetzt war, über Kleinscheiß, und nicht mehr um die Sache, sondern du rechtfertigst dich und Torben Tobias findet es total cool, dass es da nicht ganz stimmt und da auch ein Fehler noch drin ist und es eben falsch gerechnet ist oder was auch immer dahinter steht. So. Das heißt, ihr wartet jetzt eine Stunde in der Besprechung, und habt euch nicht um die eigentliche Sache gekümmert, sondern um was ging's? Es ging um Konkurrenz. Es ging darum, wer ist besser, wer ist intelligenter, wer hat die besseren Argumente, wer steht besser da und wer kann sich besser profilieren. Es ging um die Egos. Es ging um zwei Egos, die sich hier gerade duelliert haben. Und wenn ich das eben rechne, also jetzt saßen in der Besprechung vielleicht noch 10 andere Menschen und oder ihr wart zu 10, diese anderen 8 haben sich in ihren Laptops versteckt, damit sie da ja nicht in Schussfeuer geraten. Also da saßen 10 Personen, eine Stunde, sagen wir einen Stundensatz von 100 €, das sind 1000 Euro in dieser einen Stunde. Jetzt hat ein Jahr 250 Arbeitstage, sind 250.000 € für ein Team, das täglich nur eine Stunde vergeudet mit sinnlosen Diskussionen, in denen es eigentlich um Macht geht. Wenn wir jetzt in einem Unternehmen schauen und uns 100 Personen anschauen, dann sind wir schon bei 2,5 Millionen Euro im Jahr. So, und das ist eine ganz profane, einfache Rechnung, wo wir sehen, was wir da an Geldern verschwenden. Und ich glaube nicht nur, dass es eine Stunde am Tag ist, wenn ich in das Großteil der Unternehmen schaue. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass da eine Person in diesem Raum sitzt, die es schafft, sich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren, die beiden sagt, hey, ihr seid gut genug, ihr müsst euch nicht beweisen, jeder auf seine Art ist der Mensch, der er ist und jeder hat seine Qualität, hört auf damit, ne? Und wenn die jetzt anfangen, sich wieder ums eigentliche Produkt zu kümmern, vielleicht sogar in dem Moment an den Kunden denken, der da ja so weit weg war. Was will denn der Kunde, was will die Kundin von uns? Dann habe ich da einfach pures Geld gespart. Und dann geht es natürlich noch weiter. Also was passiert dann? Dann kommen bessere Produkte raus. Ich werde wieder magnetisch für genau die richtigen Kunden. Ich kann andere Dinge besser machen. Ich kann mich auf Wiederprozesse konzentrieren, überlegen, wie können wir wirtschaftlicher werden. Also das sind dann noch die ganzen Folgekosten, die da jetzt noch gar nicht mit drin waren. Ja. Und deswegen ist es für mich keine Frage mehr, ob sich das rechnet oder nicht. Das ist einfach eindeutig. Und ich gehe sogar noch weiter und sage, alle Unternehmen, die das nicht tun, werden in der Zukunft wirklich Schwierigkeiten haben zu überleben. Weil in der turbulenten Zeit dürfen wir uns nicht mit so Nebensächlichkeiten wie verletzten Egos beschäftigen, sondern überlegen, wie können wir in den Stürmen der aktuellen Zeit überlebensfähig bleiben.
Das heißt, für mich jetzt übersetzt, mehr Menschlichkeit heißt weniger Ego im Unternehmen.
Ja, es heißt,
das ist eine gute Definition.
Ja, nichts hinzuzufügen.
Wenn du mit Unternehmen arbeitest, welchen Wert schaffst du für sie? Also man könnte jetzt sagen, das ist ganz logisch, du vermeidest einfach, dass solche Ego-Nummern in den Meetings passieren und damit schaffst du einen hohen Wert. Nur wenn ich jetzt kritisch bin und sage, mach das mal Butter bei die Fische, wie wir hier im Norden sagen, ne? Ich arbeite mit dir, Barbara, ich habe Unternehmen mit, sagen wir mal, ich habe gar nicht so ein Riesenunternehmen, Steuerberatungskanzlei mit 100 Mitarbeitern. Und wir haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden und im Team menschelt auch sehr. Und wir holen dich rein als Coach oder Organisationsentwickler, um jetzt hier mehr Menschlichkeit reinzubringen und erhoffen. Und welchen Wert schaffst du dann für uns?
Also mir wird nachgesagt, dass ich ein sehr feines Gespür dafür habe, wo und wie man die nächste Intervention anstoßen kann. Und Intervention bedeutet ja, also ein Unternehmen ist wie so ein Mobile, das ist ja dieser systemische Ansatz, ein Mobile und irgendwie ist dieses Mobile im Ungleichgewicht. Und in dem Beispiel, wo du es beschreibst, ist es eben so, vielleicht ist es sogar schon verknotet, quasi die Fäden sind verknotet. Und da gilt es jetzt darum, dieses Mobile wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und die Kunst ist es ja, an der richtigen Stelle jetzt entweder einen Knoten zu lösen oder eben auch Bewegung reinzubringen, damit sich dieses Mobile neu sortieren kann, ein neues Gleichgewicht heraus kann. So, und das ist natürlich die Kunst. Also wie viel Interventionen kann ein Mobile auch vertragen? Also um nicht komplett durcheinander zu geraten, um nicht zu viel Bewegung auch reinzubringen. Und wo setzen wir dann jetzt an? Und es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also manchmal ist es dann eben in einem Team, wo jetzt gerade dieser Knoten sitzt. Manchmal gilt es darum, vielleicht was übers ganze Unternehmen rieseln zu lassen, wo man viel mit Trainings arbeitet, Trainingskonzepten oder neue Möglichkeiten der Kommunikation, der Reflexion, also wo sich alle Führungskräfte als in einem Reflexionsraum treffen und über Führung diskutieren, dann wäre es quasi so über das ganze Mobile. Oder ich schaue wieder bei einzelnen Personen, die vielleicht gerade untergehen oder die Schlüsselpersonen sind, die total wichtig sind, weil sie schon vielleicht in der Führungsrolle sind oder auch unbewusst führen, weil sie einfach diese Leaderfähigkeiten haben, dass andere ihnen gerne folgen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und individuell. Und ich gehe immer schwer davon aus, dass die Lösung definitiv im System ist. Also ich von außen weiß ja nicht, also ich kenne ja ganz viele Randbedingungen nicht. Ich kann nur unterstützen, die Lösung zu finden, um in diesem System den aktuellen Idealzustand wieder zu finden. Und und das macht mich, also wenn dann eben diese Bewegung reinkommt in das Mobile, dann erfüllt mich das total. Und wenn dann so auf einmal wieder dieses Leuchten in die Augen kommt und die Menschen wissen, was jetzt was jetzt der richtige Schritt ist. Ist jetzt vielleicht nicht ganz die Antwort auf dieses, welchen Wert schaffst du denn? Und gleichzeitig glaube ich, dass es unglaublich wertvoll ist, genau das zu erkennen.
Ja, ich glaube, also für mich war jetzt das, was von dem, was du gesagt hast, das Leuchten in den Augen, war jetzt so ein Stichwort, weil ich glaube, da kann auch der hartgesottene Controller, wenn er wirklich ehrlich ist, kann er sagen, okay, wenn die Augen leuchten, dann habe ich eine andere Stimmung und eine andere Energie im Unternehmen und das kann man in der Regel auch messen. Also das sieht man daran, wie effektiv, wie produktiv Menschen sind, weil sie einfach die Dinge halt gerne machen aus einer intrinsischen Motivation heraus. Ich muss nicht schieben, die Leute ziehen selber. Also das verstehe ich schon, dass das ein Wert ist. Und wenn ich jetzt der Steuerberater mit 100 Mitarbeitern bin und ich habe lauter Steuerfachgehilfen und Steuerberater, die mit leuchtenden Augen vor ihren Teams-Bildschirmen sitzen, so ist das ja heutzutage, ne?
Ja, auch das ist möglich.
Dann ist das natürlich ein schönes Bild. Ne? Also dann kann ich mir vorstellen, dass da jeder den Transfer relativ klar hinkriegt und zu sagen, das übersetzt sich auch in kommerzielle Ergebnisse. Weil der Kunde zufriedener ist, der Kunde empfiehlt mich, ich kriege mehr Aufträge, wir schaffen mehr in weniger Zeit, alles so Themen, die dann auch wieder wert sind und natürlich Kundenzufriedenheit. Das ist natürlich ein extrem hoher Wert, wenn man über den Wert des Kunden, über seinen Lebenszyklus spricht oder ähnliches, ne? Also insofern guter Punkt. Also das war für mich jetzt eben gerade der Schlüsselsatz.
Ja, definitiv. Also dann kommt diese Dynamik rein. Und ich hatte es jetzt als Beispiel bei einem Kunden erst vor kurzem, also wo sich ein paar Menschen gefunden haben, die nicht in ihrer eigentlichen Aufgabe, sondern ein Projekt bearbeiten, wo sie genau an der richtigen Stelle sind, wo ihre inneren Motivatoren befriedigt werden, weil da Bewegung reinkommt. Das sind Menschen, die gerne Bewegung haben. Und dann haben die angefangen, etwas zu entwickeln, wo man einfach Störungen so klar erkennen kann, wo man erkennen kann, wo man als erstes eine Maßnahme definiert, wo man erkennen kann, wie viel Geld dann nachher auch dahinter steckt. Und es ist so unglaublich wertvoll für dieses Unternehmen. Und natürlich waren da die ersten Monaten, hat man da noch nichts gesehen. Die haben sich erst gefunden, hatten Ideen entwickelt. Und jetzt ist quasi dieses Dashboard ist da und man kann es benutzen und es ist so handelbar, dass es jeder gerne benutzt und jeder sieht, was dabei rauskommt. Und jetzt ist es richtig, richtig wertvoll. Und die haben das einfach aus einer intrinsischen Motivation herausgemacht. Und das ist...
das ist toll. Ja, großartig. Hast du vielleicht für mich, für uns, für die Hörer hier im Podcast ein, zwei Beispiele aus deiner Arbeit, die so ein bisschen konkret illustrieren, wie du arbeitest und wie du sozusagen diese Wirkung, dieses Leuchten in den Augen erzeugst?
Also ich habe ja ganz viele Lieblingskunden und ein Lieblingskunde von mir, da haben wir, ich denke, ich darf es auch nennen, es ist die Haus- und Massivbau GmbH. Und da haben wir jetzt ein Seminar mit aufgebaut, Bock auf Montag. Also was brauche ich, dass wir Bock auf Montag haben? Und genau, haben das quasi mit der Geschäftsführung und mit tollen Personen im Unternehmen entwickelt. Auch was braucht es im Baugewerbe, was braucht der Bau? Ist ja auch nochmal vielleicht andere Wörter, anderes Herangehen, die sind sehr direkt und also einfach Macher. Und genau, und da haben wir ganz viel gemacht. Also da ging es darum, Reflexion zu schaffen, was sind meine Stärken, was macht mich aus, was kann ich besonders gut, wo bin ich schon an der richtigen Stelle? Und genau, also so haben wir angefangen und es darf jetzt nach und nach wachsen, dass es dann, also am Anfang mit Personen, die sich freiwillig gemeldet haben, die Lust haben, da was zu tun, sich selbst zu reflektieren und es wird jetzt so nach und nach, genau, dann einfach weiter gemacht. Und so, das sind für mich total tolle Projekte, wo so viel passiert, und wo ich auch ganz, ganz viel zurückbekomme.
Ja, cool. Ja, da kann ich das, ich habe da auch gleich das Leuchten in den Augen. Ne? Wenn Leute Bock auf Montag haben, dann sind sie Montagmorgen, zack, kein Montagmorgen-Blues.
Ja.
Fühlen sich am richtigen Platz, freuen sich schon am Wochenende darauf, dass sie Montag wieder zur Arbeit gehen. Wenn man das hinkriegt, dann hat man natürlich eine ganz andere Stimmung und Energie in einem Unternehmen. Und das spüren auch, natürlich auch die Kunden.
Ja, definitiv.
Ich habe ein Buch mit dem Titel Magnetische Unternehmenskultur geschrieben, so heißt auch dieser Podcast. Wenn du den Titel hörst, was fällt dir spontan dazu ein? Was ist deine erste Assoziation, wenn das, oder als du das vielleicht zum ersten Mal gehört hast? Was hast du gedacht?
Also ich bin überzeugt, dass es quasi die Antwort ist auf den ganzen Fachkräftemangel, also dass wir magnetisch sind. Und ich bin auch überzeugt, dass zu magnetischer Unternehmenskultur ganz viel innere Arbeit gehört. Also dieses Inner Work before Outer Work. Also ich kann noch so viel Employer Branding machen, wenn es innen drin nicht funktioniert, kann ich es mir sparen. Und genau, ich weiß ja, dass das auch bei dir in diese Richtung geht, ne? Also dieses, wie können wir in uns gut aufgestellt sein? Und da gehe ich zu 100% mit, was du beschreibst. Ja.
Das finde ich sehr, ja, das ist exakt das. Also ich glaube, dass eine magnetische Unternehmenskultur die Voraussetzung für ein effektives Employer Branding ist. Weil, also ich bin ein Anhänger der identitätsorientierten Markenführung, ja, und wenn die Employer Brand eben eine Marke ist, dann ist die noch viel stärker als jetzt vielleicht eine Produktmarke von der Identität geprägt. Und wenn ich daran nicht arbeite, sondern mir nur so ein Außenkleid machen möchte, dann wird das scheitern. Dann wird das irgendwann, oder wird das sehr, sehr schnell sogar scheitern, weil heutzutage ist die Transparenz enorm hoch. Über verschiedenste Mittel und Wege können Mitarbeitende herausfinden, ob die Kultur wirklich magnetisch oder nur scheinbar magnetisch ist. Und deswegen,
Definitiv, ja.
wer da substanziell rangeht, der hat auf jeden Fall die Nase vorn. Und du hast das Stichwort eben schon gebracht. Fachkräftemangel ist mein Thema. Ich positioniere mich als der Problemlöser im Fachkräftemangel. Aus deiner Sicht, als jemand, der für mehr Menschlichkeit im Business eintritt, wie können Unternehmen aus deiner Sicht Fluktuationen senken und diesen Magnetismus, diese Anziehungskraft für ihre Mitarbeiter, bestehende und neue Mitarbeiter stärken? Wie kann mehr Menschlichkeit dazu beitragen, dass Unternehmen attraktiver werden?
Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Hebel ist wirklich dieses Platz schaffen, um die Stärken zu erkennen. Also jeder für sich und gleichzeitig auch im Team, im Bereich, in der Abteilung. Und dann den Mut zu haben, die Menschen an die richtigen Plätze zu lassen und nicht festzuhalten, sondern dort auch innerhalb vom Unternehmen dorthin zu gehen zu lassen, wo sie am stärksten sind. Dazu gehört ganz viel Mut. Und es kann auch passieren, dass jemand geht und sagt, ach, eigentlich wollte ich doch schon immer mal das Café am Meer aufmachen. Wenn ich dann ja anfange, über mich nachzudenken, wenn ich dann aber einfach dieses Selbstverständnis habe, ja, dann wäre der oder die auch nicht gut genug für unsere Anforderungen gewesen. Dann wäre er auch nicht der Richtige gewesen. Und wenn der oder die mit dem Kaffee am Meer gut aufgehoben ist, dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Glück. Und dann wird genau dieser Mensch an seinem Kaffee am Meer über dieses Unternehmen sprechen und sagen, ja, da läuft irgendwas richtig. Und genau, also das ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um attraktiv zu sein. Auch hier erstmal intern, um dann die Attraktivität nach außen zu strahlen.
Also was du jetzt gerade nennst, finde ich einen super wichtigen Punkt, der, glaube ich, nicht häufig genug genannt wird, dass man eben einerseits sagt, ich freue mich, dass die Leute da sind, die da sind, und ich wünsche auch demjenigen, der sagt, ich möchte jetzt woanders gehen, alles Gute, nicht nur alles Gute, sondern ich halte ihm die Tür auf. Ich sage, ne, wenn du feststellst, dass das Café am Meer vielleicht doch nicht deins ist, dann freuen wir uns, wenn du dich meldest, und dann finden wir auch wieder einen Platz für dich. Und das funktioniert natürlich in dem Modell, das du skizzierst, nämlich wo es nicht irgendwie feste Positionsbeschreibungen gibt und wo man dann sagt, sorry, ich habe jetzt keinen Job mehr für dich, sondern wo es eher darum geht, die richtigen Menschen im Unternehmen zu haben und dann möglicherweise die Aufgaben entsprechend der Stärken zu verteilen, dann funktioniert das natürlich auch besser. Wir haben früher arrogant gesagt, wenn jemand gegangen ist, Reisende soll man nicht aufhalten. Und das ist wirklich, also für mich ist das so ein richtiger Spruch von gestern, ne? Der passt so erstens nicht zur magnetischen Unternehmenskultur, zweitens nicht zu mehr Menschlichkeit im Business, sondern ist einfach nur arrogant. Also da haben wir das Ego von
Ja,
vorhin, ne?
total verletzt, ne? Oh, der will nicht bei mir
Genau, das ist
sein.
so beleidigte Leberwurst, ne? Und Unternehmen, die das immer noch machen, dem prophezei ich auch ein schnelles Ende, weil das eben genau der Punkt, gerade junge Leute, die wollen häufiger wechseln. Gut, dann sagen wir, es ist total schade, wir fanden es super mit dir und wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben. Und ich möchte gerne über dein Café hören und ich möchte gerne wissen, wie es dir dort dabei geht. Und sollte sich wieder eine Berührungspunkt ergeben, dann freuen wir uns und dann sind unsere Türen offen. Ne? Wenn man das so macht, glaube ich, das ist ein Zeichen für Magnetismus und für eine Überflussmentalität. Ne? Eben nicht dieser Wettbewerb, dieses Ego, was du vorhin ansprachst.
Ja, ich habe
Tolles
vor kurzem
Beispiel.
auf LinkedIn einen Post gesehen. Jetzt weiß ich leider nicht mehr die Firma, und die haben Rückflugtickets an Mitarbeitende vergeben, die gehen, also so bildlich gesprochen. Und
Cool.
quasi so, hey, gute Reise, und du weißt, jederzeit gibt es hier wieder einen Flug zurück in den Heimathafen.
Das ist ein
Finde ich
tolles
total
Beispiel.
schön.
Super Beispiel. Und das, wenn das, also man redet viel über Onboarding, aber das Offboarding ist eben für ein Unternehmen, was dieses Ideal der Menschlichkeit und der Anziehungskraft lebt, ist es, glaube ich, genauso wichtig, dass man ein gutes Offboarding hat, wie ein gutes Onboarding. Was macht dich, liebe Barbara, magnetisch? Was sagen andere, ne? Also da redet man vielleicht gerne nicht so gerne selbst drüber, aber du kriegst ja Feedback, du kriegst ja Rückmeldung von deinen Kundinnen und Kunden. Und was ist der Grund, warum die gern mit dir arbeiten und warum die dich anziehend finden?
Muss ich kurz überlegen. Also vielleicht, wo ich es vor allem merke, dass ich magnetisch bin, ist, dass ich aktuell nur noch Kunden habe, mit denen ich so gerne zusammenarbeite, wo ich mich so sehr freue, die zu sehen, wo schon, also wo ich nicht mich verstellen muss, wo ich nicht irgendwas trennen muss, Geschäft und Privat, sondern wo das schon so ein freundschaftliches Verhältnis ist. Das heißt, ich bin da komplett, kann da komplett offen sein, und die auch, wo ich merke, dass keine Grenzen mehr da ist. Und das ist für mich einfach unbezahlbar, und ich bin überzeugt auch für die Arbeit mit den Kunden und Kundinnen. Und was mich dahin geführt hat, ist genau dasselbe, was ich ja auch meinen Kunden, sei es Unternehmen oder Einzelpersonen, empfehle, ist eben diese Inner Work. Also ich habe ganz viel mit mir gearbeitet, rausgefunden, was ich wirklich mag. Kenne meinen Genius. Genius ist quasi so dieses, warum bist du hier? Welche Tätigkeiten erfüllen dich mit so viel Freude? Welche Tätigkeiten geben dir Energie und rauben sie nicht? Das heißt, ich habe wirklich alle Aufgaben, die ich mache, die fallen mir wirklich leicht. Wenn ich bei den Kunden bin, wo ich manchmal denke, wow, das ist so schön. Und dann, also je leichter es ist für mich, je mehr Energie bekomme ich zurück in Form von Anerkennung, oder dass sie ins Handeln kommen, oder dass sie Dinge tun, die sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben. Dieses, im Prinzip bin ich genau dort, wo meine Stärken gelebt werden können mit meiner Arbeit. Und das ist genau dieser Flow-Zustand, der dann entsteht. Ja, und wo ich manchmal denke, wow, das ist echt so, so wunderschön, dass ich das alles tun darf. Ja, was mich einfach total erfüllt.
Ja, sehr cool. Also das nimmt man dir auch ab. Ich finde, das spürt man dir auch ab, wenn wir jetzt so miteinander reden, dass du in diesem Flow-Zustand auch bist. Und damit bist du natürlich auch sehr glaubwürdig, ne? Also ich glaube, das macht sehr magnetisch, diese Glaubwürdigkeit, dass du halt das, wofür du stehst, dass du das halt auch lebst in deinem Umgang mit anderen, in deinem Umgang mit den Kundinnen und Kunden. Gibt es Unternehmen oder Unternehmer, mit denen ich aus deiner Sicht zum Thema magnetische Unternehmenskultur und emotionale Verbundenheit sprechen sollte, weil sie einfach gute Beispiele sind?
Ja,
Weil
also
ich suche
definitiv.
ständig danach nach solchen Best-Practice-Beispielen. Ne? Mein Buch ist voll davon, aber ich suche immer nach neuen und weiteren und spreche unglaublich gerne mit solchen Persönlichkeiten, die halt so ein magnetisches Umfeld schaffen.
Also definitiv solltest du mit der Haus- und Massivbau GmbH sprechen. Also die strahlen das für mich aus und gerade in der Baubranche, die ja jetzt gerade echt auch gepiesackt ist, wo es kein leichtes Umfeld ist und gerade dann das eigene Ding durchzuziehen, finde ich wahnsinnig mutig und das schaffen sie nur, weil sie eben ganz viel zuerst intern arbeiten, um dann richtig gute Produkte für die Kunden zu präsentieren. Ja.
Cool. Ja, sehr spannend. Also Baubranche finde ich gerade jetzt in der Zeit, wie du sagst, sehr, sehr interessant und spannend. Und ich bin ja auch überzeugt, dass die Guten eben auch es leichter haben in solchen Krisen. Die Krise wird vorübergehend sein. Wir brauchen Bau ohne Ende. Und da trennt sich vielleicht im positiven Sinne auch die Spreu vom Weizen. Und da wird so ein Kunde, ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da mal Kontakt herstellen könnten.
Oh ja, sehr gerne.
Ich habe immer vier Abschlussfragen, die sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur orientieren. Und die erste Frage ist, magst du deine Vision, dein persönliches Warum mit uns teilen?
Also mein Warum ist Menschlichkeit potenzieren, oder ich spreche da auch vom Genius, ist dieses Warum bin ich hier, ist diese, genau was wir alles gesprochen haben. Was da dahinter steckt, das so breit wie möglich aufzustellen und so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit zu geben, da mehr Input zu bekommen. Und das begleitet mich bei meiner ganzen Arbeit. Und meine Vision ist natürlich, also dieses Potenzieren steckt ja dahinter, dass wenn wir innere Arbeit machen und es weitergeben und der nächste innere Arbeit macht und es an 10 weitergibt und diese 10 wieder an jeweils 10 und dann werden wir so viel erreichen und ich bin überzeugt, die Zeit ist dafür reif und die Menschen haben auch Lust dazu, was also einfach den Horizont zu erweitern und nicht in diesem Hamsterrad weiterzumachen, sondern in den Flow zu kommen. Ja.
Also du hilfst möglichst vielen Menschen in diesen Flow-Zustand zu kommen und diese Menschlichkeit zu erleben.
Ja.
Ja, schön. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Da geht es um das Thema Verbundenheit, das ist die zweite Dimension.
Ja, also die wichtigste sind natürlich meine Familie, meine Kinder, mein Mann, unser Hund. Das sind so die engsten. Und dann würde ich aber schon sehr schnell zu meinen Kunden gehen. Also die sind mir schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr nah, weil wir da einfach so tief arbeiten und es kein oberflächliches Geplänkel ist. Und genau, also einfach oft schon tiefer sind wie bei manchen oberflächlichen Beziehungen, die man vielleicht relativ nah auch irgendwo hat oder auch nicht. Aber ja, wo ich sehr verbunden bin, definitiv.
Ja, großartig. Ja, das ist auch wieder eine Glaubwürdigkeit. Ding, ne? Wenn man das so lebt. Was gibt dir
Ja.
Energie? Also was gibt dir die Power, morgens rauszugehen und genau für die Potenzierung von Menschlichkeit im Business zu kämpfen?
Ja, also tatsächlich ist es bei mir die Arbeit, also die mir die Energie auch zurückgibt. Es ist nicht so, dass ich abends total erschöpft ins Bett falle, sondern ich weiß, mein Körper braucht jetzt Ruhe. Also das ist definitiv schon ein wichtiger Part und trotzdem natürlich gerade, wenn man eben eine Arbeit mit sehr viel Sinn macht, im eigenen Warum muss man schon auch gut achtsam sein, sich die Ruhephasen zu nehmen. Und natürlich sind Kinder wundervoll, weil die das ja immer einfordern und die sind ja immer im Hier und im Jetzt. Der Hund ist es auch, der das ja auch einfordert, dass man regelmäßig die Pause macht, in die Bewegung kommt. Ja, genau. Also da darf ich immer wieder gut drauf achten, dass ich das nicht verpasse, nicht vergesse. Und gleichzeitig habe ich aber einfach mein System um mich, das mich so immer wieder daran erinnert.
Und die ja auch wahrscheinlich ganz viel Energie gibt, ne?
Ja, definitiv, definitiv.
Wo liegt in den nächsten 3 bis 6 Monaten dein Fokus?
Also mein Baby dieses Jahr ist das Programm Jetzt deine Zukunft gestalten. Da geht es viel um Einzelpersonen, also nicht um die Unternehmen, sondern wie kann ich für mich herausfinden, wie ich meine Zukunft gestalten möchte. Und dieses einfach voll in meine eigene Verantwortung zu gehen. Also ich muss nicht warten, bis mein Chef oder meine Chefin sagt, was ich tun soll oder bis das Unternehmen mir die Möglichkeit bietet. Ich kann für mich immer anfangen und in meine Verantwortung gehen. Und genau, und das im Herbst startet die nächste Runde. Also ich habe jetzt schon öfters dieses Programm durchlaufen und da ist jetzt gerade einfach mein Herzblut komplett drin, dieses Menschen zu begleiten, zu wachsen und in die volle Größe zu gehen.
Wer sind dafür deine Zielgruppe, wenn ich fragen darf? Was für
Ja.
Menschen sprichst du primär an?
Also es sind unterschiedlichste Menschen. Es können Menschen sein, die gerade überlegen, möchte ich doch selbstständig, bleibe ich im Unternehmen, möchte ich vielleicht eine andere Position, möchte ich Führung oder nicht, möchte ich mehr Führung oder nicht. Oder auch Menschen, die sagen, ich habe jetzt schon mit was angefangen, aber irgendwie komme ich nicht so in die Pötte. Also es sind ja wie so Gummibänder, die uns immer wieder zurückhalten. Ich habe ja schon so ein bisschen ein Bild, aber ich krieg's nicht umgesetzt. Also so diese Kombination aus Großdenken und kleine Schritte gehen. Das große Bild
Und dabei
zumachen.
hilfst du.
Ja, genau. Das ist ein Programm über 3, 4 Monate, wo wir gemeinsam quasi den Weg gehen und die Schritte gehen, damit wir es nicht allein gehen müssen. Und dass wir uns eben verbinden mit anderen Menschen, die gerade auch losgehen. So eben gemeinsam diese Schritte sich Kraft geben, sich Mut geben, Inspiration sein. Ja, das ist in der Zeit. Und es ist magisch, was passiert. Ja.
Sehr cool, ja, verstehe ich. Ich habe auch noch gehört, dass du ein Buch schreibst. Also das wird wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 6 Monaten auch wichtig sein, ne?
Ja, definitiv. Genau, das sind wir im Ende September ist Abgabetermin. Da geht es wieder mehr um das Unternehmen. Also wie können wir den Herausforderungen aktuell gewachsen sein? Um die Beidhändigkeit. Also wie können wir effizienter werden, das Richtige tun? Wie können wir agil arbeiten? Und auch hier geht es darum, wie kann ich in dem System das Ideal finden, um in diesen turbulenten Zeiten gut aufgestellt zu sein? Ja.
Spannend. Das beidhändig finde ich ein cooles Wort. Ja.
Ja, ne?
Verspürt. Da darf man gespannt sein.
Ja.
Ja. Wie können Zuhörer dich erreichen? Also wenn sie sagen, das fand ich jetzt sehr inspirierend, das fand ich spannend, ich möchte mehr über mehr Menschlichkeit im Business erfahren. Wo bist du in der Welt der sozialen Medien oder wo bist du da zu Hause?
Also ich bin auf LinkedIn aktiv. Ich habe auch einen Podcast, Rechnet sich Menschlichkeit, der auf allen Podcast-Plattformen zu finden ist. Und natürlich über meine Homepage gerne einen Kontakt einstellen oder einen Termin einstellen, barbara-kopp.de. Ich freue mich über jeden, der da auch das Leuchten in die Augen bekommt oder bekommen möchte. Ich freue mich immer über Austausch.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch, Barbara. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch, mit dem Programm. Und ja, hoffentlich bis bald. Wir bleiben in Kontakt.
Definitiv. Ich freue mich auf alles, was kommt. Bis demnächst. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie Christian Konrads Arbeit durch eine Bewertung auf iTunes.